Herzlich willkommen beim Spielwareninvestor. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen Renditetipps, entspannten Nerd-Talks, brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken. Dreht eure Kopfhörer auf Anschlag und transformiert euch in erwartungsvoller Zuhörer, denn jetzt geht's los!
Manchmal reicht ein einziges Wort und man ist wieder 8 Jahre alt. Für viele von uns ist es das Wort Togo. Nach der Schule den Ranzen in die Ecke werfen, Fernseher an, Kakao in der Hand und plötzlich war die Welt in Ordnung. Heute, kurz vor Weihnachten, wollen wir genau dieses Gefühl zurückholen. Dieses Gefühl von Kindheit, von Serien, Spielzeug, Ritualen und von einer Zeit, in der jeder Nachmittag ein kleines Abenteuer war. Mein heutiger Gast war mittendrin. Für viele von euch war er ein fester Bestandteil dieser Nachmittage. Paddy Krötz, Moderator bei Super RTL damals, Gesicht der Togo-Zeit und für viele Teil ihrer Kindheit. Wir sprechen darüber, wie sich diese Zeit angefühlt hat, was geblieben ist und was sich verändert hat. Und wir erlauben uns heute ganz bewusst ein bisschen abzunörden. Macht es euch gemütlich, diese Folge ist wie ein altes Kinderzimmer, das man lange nicht betreten hat, aber sofort wiedererkennt. Paddy, moin erstmal.
Mensch, da hast du aber toll gesagt hier. Da kommen mir ja die Tränen, wirklich. Also nicht nur den Zuschauern, sondern auch mir. Also toll gesagt.
Ja, ich habe gesehen, du hast dich gestern wie ein Boss vorbereitet. Ich habe das durch Zufall gesehen in deiner Insta-Story, dass du, ich glaube, bei deinen Eltern zu Hause bist, wenn ich das richtig verstehe, oder im Keller oder irgendwo warst du und hast...
Genau, ja, im Keller. Meine Eltern, die sperren mich halt immer noch ein. Ich hatte keine so schöne Kindheit. Also, nein, um Himmels Willen. Nein, ich habe
hier könnt das jetzt Keller, nicht sehen, liebe Leute, an der Audio-Endgerät. Er macht dieses Zeichen mit dem Daumen und der Hand. Kennst du das?
Ja, klar, dieses Hilfezeichen, internationale Hilfezeichen, ne? Habe ich oft gemacht, aber niemand hat mir je geholfen. Nein, ohne Witz. Also ich habe hier, das ist der Keller voller Erinnerungen. Und deswegen mache ich hier Livestreams aus dem Keller, weil da einfach so viel Kram von meiner Kindheit drin liegt. Und deswegen, dann zeige ich immer Sachen und meine ersten Plüsch- Tiere, die ich habe, seit ich 3 Jahre alt bin und solche Sachen. Und das ist eben immer ganz schön irgendwie.
Das,
oder meine ja. He-Man-Figuren, das waren ja so Sachen, mit denen man in den 80er Jahren gespielt hat. Ne? So Masters of the
Universe. Da rennst du bei mir offene Tür ein. Ich habe in meinem Badezimmer ein großes Plakat von einem Künstler, Christopher Lee, also es ist nicht der Schauspieler, glaube ich. Mhm. Der hat quasi jeden Masters of the Universe-Charakter, also es sind ja einige gewesen, also gemalt und ich kann bisher...
So interpretiert oder wie? Auch
ja, so eigene Interpretation? Genau, auf eine spezielle Art und Weise interpretiert.
Ja, ja.
Aber durch Farben und so ist da halt viel zu machen und ich kann immer noch jeden einzelnen Charakter beim Namen nennen. Das ist wild.
Nein, und dabei bist du ja eigentlich gar nicht der Jahrgang, ne? So die Generation Masters of the Universe. Weil du bist ja nochmal wahrscheinlich 10 Jahre jünger als ich, 13, 15
das
Jahre,
denkst, keine Ahnung. Das denkst du nur. Also
erzähl, Jahrgang?
Guck mal meinen grauen Bart an. Ich bin 81,
gut, aber manche...
Januar 81.
Ah, 81. Ja. Ja, echt? Ja. Alles klar. Ja. Okay, ja. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ja. Dachte, du wärst einfach nur ein bisschen früh grau geworden.
Nee,
Stress oder so.
Das sowieso. Einzig und allein durch Stress. Nee, mein Mitarbeiter im Laden, der Arne, der ist so 10 Jahre jünger knapp. Und der ist natürlich ganz aufgeregt. Der wird jetzt nur stottern, deswegen kann er gar nicht mit dir sprechen, weil er
ja, ich stotter ja auch. Da ist er ja genau da. Ich renne da offene Türen ein bei mir. Also, ne, ich bin ja Stotterer.
Ja, das ist ein Thema. Das finde ich so krass und so geil eigentlich, dass du ja so als Kind halt ganz viel gestottert hast, aber gesagt hast, ich habe Bock drauf, Moderator zu werden. Das ist ja so heftig. Wir springen so ein bisschen vor, da wollte ich eigentlich später drauf kommen, aber das ist ja quasi, Das ist ja Wahnsinn, als wärst du irgendwie ein Fisch und willst jetzt fliegen. Und das gibt es ja aber auch, fliegende Fische. Ne?
Ist so, genau, das hast du super erkannt. Also das hast du super erkannt. Ich habe halt irgendwann gemerkt, dass die Kamera mir eine gewisse, so absurd das ist, weil die meisten Leute haben ja Angst vor Kameras. Und ich habe mich immer wohler gefühlt, mit einer Kamera zu sprechen, als mit Menschen. Und das ist total bescheuert. Und deshalb hat es auch eine lange Zeit gedauert, bis ich die Eier hatte, dann auch auf der Togo-Tour zu sein. Das habe ich, das war jahrelang, also abgesehen davon, dass ich den meinen Kollegen, der die Togo-Tour immer, es war so ein bisschen sein Ding, hieß der, der hat ja super Toy Club gemacht und so, der war aber menschlich, ich sag mal, wir waren menschlich nicht kompatibel, weil das ist einer, der nach oben schleibt und nach unten tritt und das ist eine Mentalität und er hat auch so eine ganz schlimme Hierarchie-Mentalität gehabt und ich bin der Chef und alle müssen jetzt und er hat teilweise die Leute so scheiße behandelt, also war der Spaßkiller, also der hat wirklich, wenn du unter ihm arbeitest, hast du keinen Spaß, weil der dich die ganze Zeit fertig macht, also die ganzen Leute, die Togo-Tour war so schön und hat daraus etwas gemacht, wo die Leute keinen Bock hatten, dort zu arbeiten, weil der hat einfach schlechte Laune durch sein herrisches Auftreten und so. Und so Leute hasse ich, so Leute kann ich nicht leiden. Und deswegen habe ich die Togo-Tour so lange gemieden, bis da auch nicht mehr so intensiv involviert war. Das ist eine traurige Sache, aber ich bin natürlich auch einer, der immer ehrlich ist und das auch unverblümt sagt, weil da kann ich ja nichts für. Weil er hat wirklich manchen Leuten das Leben zur Hölle gemacht. Auch meine Kollegin Nina, bei ihrer ersten Togo-Tour hat die geweint. Die war fertig, weil so ein Arsch war. Also das ist richtig scheiße. Und er wurde geschützt ohne Ende, weil er sich natürlich bei den Leuten, die hat sich halt eingeschleimt bei den Leuten. Ne? Und er hatte halt einen gewissen Schutzstatus sich selber aufgebaut durch seine Schleimerei. Also schrecklicher Typ. Irgendwann...
Liebe Grüße.
Irgendwann war der später auf, ja, schön Gruß da. Ja, sorry, hast du dir selber, wenn man sich so arschig verhält, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn ich da jetzt öffentlich drüber spreche. Das ist ja wohl klar, ne? Also ich mach da auch keinen Hehl draus und das ist, naja, auf jeden Fall kam Jahre später, habe ich auch mal dann gehört, wer irgendwie auf der AIDA und wer dafür die Künstler zuständig, die da auftreten und so. Und irgendwann kam ein Kinderliedermacher zur Togo-Tour und hat dann so gesagt, so, ja, ich war ja neulich auf der AIDA und habe da ja so einen Kollegen von dir kennengelernt und war so ein bisschen vorsichtig und hat so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und ich dann so, wen hast du denn kennengelernt? Dann meint der und ich so, boah, der Arsch. Und er so, boah, ein Glück, ich wusste nicht, wie ihr zusammen steht, aber der Typ geht ja gar nicht. Ey, was ist das denn für ein Typ? Ich bin ja ausgeflippt. Das war, und da habe ich gedacht so, ja, ey, sorry, der Typ geht halt echt nicht. Das war so geil, dass man dann auch noch so eine Bestätigung dann bekommt. Ne? Schade, ich finde es so traurig, dass solche Leute, also ich bin ja immer schon einer gewesen, der gegen Arschlöcher ankämpft. Ne? Also wenn einer ein Arsch ist, dann geht das überhaupt nicht und dann ist bei mir der Kampfmodus. Weil es ist doch das Allergeilste, wenn die Leute, mit denen man arbeitet, eine geile Zeit haben. Und dass sowas deutet für mich auch auf eine ganz klare psychische Störung.
Soweit wollen wir es nicht. Teddy, ich kürze mal ab. Ich habe jetzt quasi noch einen Punkt mehr, wo ich sagen will, wo ich jetzt einfach mal von mir auf dich schließe und also eine hohe Wette eingehen würde, dass du, sofern du eine Diagnose machen lassen würdest, sehr, sehr sicher bei ADHS ganz oben andockst. Weil...
Ja, das kann gut sein.
Und jetzt für die Leute, die zuhören, also bei mir auf dem Kanal wissen sie es, weil ich da sehr offen drüber spreche, weil für mich selber war es bis vor einem Jahr so eine Krankheit, die haben sich Leute ausgedacht, so faule Eltern, die mit ihren Kindern nicht klarkommen, so und Medikamente und so von der ne, das waren so Sachen. Aber ich habe da jetzt wirklich am eigenen Leib einige Dinge erfahren und habe auch Medikamente ausprobiert, die erstaunlicherweise helfen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und was mir aber aufgefallen ist, was ich vorher so nicht realisiert habe, dass ADHS gar nicht unbedingt dieses Hippelige ist, sondern es kann zum Beispiel sein, dass man Probleme hat mit Autoritäten, dass man Probleme hat mit Ungerechtigkeiten, und das höre ich bei dir ganz, ganz stark raus,
oh ja,
dass man
oh ja.
also ein Großteil der Menschheit, das ist auch noch ein großer Punkt, ein Großteil der Menschheit hat Todesangst, vor Leuten zu sprechen, auf einer Bühne zu sprechen. Es gibt Umfragen, da sagen die Menschen, dass sie mehr Angst davor hätten, vor Leuten auf einer Bühne zu sprechen, als vor dem Sterben. Das ist wirklich kein Witz. Und du gehst da einfach so hin und machst das. Und dein ADHS-Gehirn funktioniert anders. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe gar kein Problem, jetzt mit dir ja auch nicht, mit Prominenten zu reden. Ich habe in meinem Leben schon mit so vielen Prominenten geredet, wo andere Leute vielleicht das Stottern angefangen hätten, obwohl sie nicht stottern, wo sie sich nicht getraut hätten oder was auch immer. Oder bei mir ist es auch so, du kannst mich wecken nachts um 3, stellst mich auf eine Bühne und ich moderiere dir da alles weg. Das ist gar kein Problem, weil mein Gehirn irgendwie anders funktioniert. Das ist total interessant. Auf der anderen Seite, die Schattenseiten von einer solchen Sache sind halt oft, ich genieße zum Beispiel Ordnung sehr, sehr stark, kann sie aber nicht halten. Das ist bei mir etwas, wo ich wirklich auch so ein bisschen drunter leide. Und das ist immer so dieser Leidensdruck, der bei ADHS dann kommt. Wie hoch ist denn der Leidensdruck und so weiter? Also ich habe über mich im letzten Jahr ganz, ganz viel erfahren müssen. Und ganz, ganz viel, was ich bei dir so raushöre, ist wie bei mir. Also du hast eine gewisse Superpower, die wahrscheinlich Licht und Schatten hat. Aber da können wir privat auch noch mal drüber reden, wenn dich das interessiert. Also ich kann dir da vielleicht ein paar Tipps geben. Aber ist auch nicht so.
Ich denke, das klingt alles sehr plausibel. Also finde ich gut. Ich habe mir das ja auch eh schon gedacht. Ne? Also ich lebe ja da auch nicht hinterm Mond. Man hinterfragt sich ja auch irgendwie selber. Man spricht sehr viel mit seinen Freunden und so weiter. Und da war das natürlich auch schon mal erwähnt worden. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich das habe. Die Frage ist, wann macht man was dagegen? Wie schlimm ist es?
Du musst da gar nichts dagegen machen. Das ist auch gar keine Krankheit oder so. Also das verstehen ja viele Leute falsch. Das ist eine Neurodiversität. Also das gibt es wahrscheinlich schon seit Menschengedenken. Also ohne Leute wie uns, ich nehme dich jetzt einfach mal mit ins Boot, wäre die Menschheit heute nicht so weit. Also wir sind quasi die nach vorne gegangen sind, die erkundet haben. Also ich gehe stark davon aus, dass so Leute wie Kolumbus und Einstein und alle diese Menschen, die etwas nach vorne getrieben haben, die ungewöhnliche Dinge gemacht haben, dieses Out-of-the-Box-Thinking, die sich was getraut haben, dass die alle diese Neurodiversität hatten. Und ohne das...
Interessant, ich würde mich jetzt mit solchen Leuten ja nicht vergleichen, aber interessant, dass du das sagst. Ne? Das ist natürlich, dass die dann auch sowas hatten. Das klingt auch alles sehr, ja, das kann schon sein.
Genau, und heute, im heutigen Kontext, wo es dann heißt, ne, es geht ja in der Schule los, du musst stillsitzen, du musst diese Noten erreichen und dieses und jenes und so, ist es halt so, dass du da schnell in eine Schublade gesteckt wirst. Du bist faul, du bist doof, du bist was auch immer. Das Problem hatte ich zum Beispiel als Kind auch. Mir ist halt nur aufgefallen, ich habe zum Beispiel, das habe ich früher tatsächlich live gesehen, du warst mal bei Viva Vision, das kann man sich im Internet auch noch anschauen, bei Stefan Raab damals noch. Und du bist als junger Bengel durch so eine Wand, durch so ein Loch da geklettert.
Das war der Zuschauer der Woche bei Stefan Raab, Vivasion hieß das genau.
Genau, und das war ja ein Live-Format und du bist dann... Aber also nachdem du da Hallo gesagt hast und Moin Moin und dieses und jenes, bist du wie so ein alter Hase, so als wärst du selbstverständlich vor der Welt in dieser Live-Sendung quasi nach vorne gekommen und hast dich da hingesetzt, hast da mit den Leuten da irgendwie interagiert. Ja. Und das ist, und mit einer Ruhe, das schaffen normale Menschen nicht. Die sind froh, wenn die ihren Kopf da zurück in dieses Loch da stecken können. Und so
Dankeschön.
Nee, das ist, deswegen, ich will dir nur sagen, das ist definitiv keine Krankheit, das ist eine Superpower, man muss sie gut einsetzen können. Und das hast du ja aber auch viele Jahre lang gemacht. Aber ich will gar nicht so auf diese Schiene, sondern ich möchte gerne ein bisschen mit dir abnörden. Und ich glaube, das wird ein Abnörden unter Gleichgesinnten. Denn ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Also ich bin Anfang 1981 geboren, du bist wahrscheinlich dann Ende der 70er, 79, 78?
78, ja. 23.08.8.
Naja, okay, könnte es mein Vater sein fast, ne?
Oh, da hätte ich aber sehr früh angefangen.
Nein, Spaß beiseite. Nee, das ist ja eine Zeit gewesen, rückblickend muss ich sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, war es die allergeilste Zeit, in der man aufwachsen konnte, finde ich, weil als wir klein waren, gab es in dem Sinne kein Computer, wie wir ihn heute kennen. Ein Kumpel hatte mal einen C64 oder vielleicht der große Bruder einen Atari oder wie auch immer. Und dann ging das später mit Amiga los und so. Aber wir hatten nicht so dieses Internet. Wir hatten nicht so ständig das Handy dabei, ständig eine Kamera dabei und so weiter, sondern wir haben so dieses, wir spielen draußen. wir müssen uns zum Verabreden, müssen zu den Freunden gehen, klingeln, kann Carsten rauskommen zum Spielen. Weißt du, solche Sachen, man ruft an, ich kann bis heute noch die Telefonnummern von meinen alten besten Freunden, die habe ich noch im Kopf, da kann man einfach anrufen und die gibt es auch nach wie vor noch. Und das sind so Sachen, weil wir haben ja nicht nur das mitgekriegt, so Opa erzählt vom Krieg, sondern wir haben ja jetzt auch, wir sind ja quasi mit in die Neuzeit mit rübergekommen und können auch alle Vorzüge genießen. Ich habe zum Beispiel als Kind einer meiner, wie soll ich sagen, Spielzeuge, die ich mir erträumt hatte, war so ein ferngesteuerter Hubschrauber mit Kamera, womit man dann so Leute beobachten kann. Das war so was, was ich mir so vorgestellt habe. Das müsste es geben, das wäre so geil. Aber es war nur in meiner Fantasie. Heute gibt es so Drohnen, die stehen in der Luft. Das ist gar kein Problem. Oder irgendwelche ferngesteuerten Autos mit Kameras. Das heißt, wir haben so eigentlich beide Zeiten so mitgemacht. Und das finde ich ganz großartig. Ich weiß nicht, wie bewertest du das? Also wärst du lieber in einer anderen Zeit groß geworden oder feierst du das auch so, dass du in dieser Zeit quasi aufwachsen durftest?
Ich habe genau das Gespräch ganz oft mit meinen engsten Leuten und wir sagen genau das, was du gerade erzählt hast. Wir können so froh sein, dass wir noch die analoge Welt kennen und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Generation in der Menschheit gab, in die so viele Innovationen miterlebt hat, aber auf der anderen Seite auch mit so wenigen aufgewachsen ist. Also das ist ja Wahnsinn. Wir kennen das noch ohne Internet. Wie du schon sagst, alles, was du sagst, ist genau öfter mal Gesprächsthema bei mir im engsten Kreis. Und dass wir sagen, ich bin so froh, dass ich das auch noch ohne miterlebt habe. Und wo du sagst, die Namen und Telefonnummern. Bei uns auch hier auf dem Dorf gab es vierstellige Nummern, teilweise auch dreistellige. Und ich kann dir jetzt immer noch Namen aufzählen von der Grundschule mit Telefonnummer. Mein Kumpel Michael 8826, mein Kumpel Oliver 5714, mein Kumpel Daniel 7704, also und ich kann, ne, mein Kumpel Sebastian 278, also diese ganzen Namen und Nummern, die haben sich manifestiert im Kopf und das ist so geil. Auf der anderen Seite ist es, ja, es ist immer schön, ich weiß gar nicht, wenn ich mit so vielen Innovationen aufwachsen würde, da kann man sich das Leben, wie es mal war, gar nicht mehr vorstellen. Man ist, wie du sagst, auch zu Hause Türe gegangen, hat gesagt, kann der so Oliver mal kommen zum Spielen oder man hat angerufen, ey, hast du Zeit und so. Das ist halt geil. Und ich glaube, man musste sich auch verlassen, weil man hat sich zu einer gewissen Uhrzeit verabredet und dann war jemand da oder nicht. Und dann musste man auch so ein bisschen, hat man auch ein bisschen Verlässlichkeit geübt. Und das ist auch etwas, was mir zum Beispiel mein Opa mitgegeben hat. Dieses, was ja international als Deutsch bekannt ist, diese Zuverlässigkeit, diese Moral, dieses auch Dasein und auf das Wort zählen können. Und daher komme ich mit so einer oberflächlichen amerikanischen Art zum Beispiel überhaupt nicht klar. Die immer alle, ach, immer toll, you're so awesome, you're great. Und dann laden die dich ein und dann stehst du wirklich vor auf der Matte und dann gucken sie doof. Da ist auch scheiße. Natürlich gibt's auch Ausnahmen. Man soll ja nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich war ja öfter mal in L.A. im Urlaub. Und ich habe da solche Sachen erlebt auch. Und das ist natürlich auch so eine gewisse Erfüllung eines Klischees. Ne? Klischees kommen ja irgendwo her.
Ja, es ist witzig. Ich müsste dann, ich habe ja im Vorgespräch gerade schon mal erzählt, ich habe ja auch eine Nummer von jemandem, der in L.A. wohnt, zeitweise, der da auch gesagt, wenn du was brauchst und so weiter, ruf an oder komm rum, müsste ich mal machen.
Also, Mensch, Ralle,
alte Rinderhälfte, ich war gerade da, was machen wir? Wollen wir nicht mal hier ein bisschen ins Gym? Nee, ich kann das nachvollziehen. Ich finde, also an der amerikanischen Art, auch wenn ich weiß, dass sie aufgesetzt ist, ich kann sie eine gewisse Zeit lang ganz gut ertragen, weil sie so ein bisschen konträr ist zu der deutschen. Wenn du so durch deutsche Innenstädte gehst, ist eher so das Gegenteil der Fall. Da ist ja, das ist total witzig, ich mache mir manchmal einen Spaß draus, das kannst du auch mal ausprobieren, einfach nur lächeln, wie so ein also, dass die Leute denken, du bist debil. Einfach nur lächeln, so richtig übertrieben und dann durch eine Fußgängerzone laufen. Die Leute denken, was werde ich hier gerade veräppelt? Was ist hier los? Das kann doch nicht
Absolut.
Sein.
Absolut, ich kenne das.
Ne? Da kommt einer mit guter Laune.
Weil ich genauso manchmal durch Fußgängerzonen gehe auch. Also alles erlebt.
Das ist, ja, also Wahnsinn. Hast du damals, als du im Kinderfernsehen gearbeitet hast, sag bewusst im Kinderfernsehen, es war ja nicht nur Togo, ich glaube, du warst auch bei Nickelodeon sogar, damals, das ist ja noch das, was ich noch ein bisschen mehr als Kind mitgekriegt habe. Ich glaube, wir haben, wir haben dann beide ähnliche Sachen geguckt für uns selber. Da komme ich aber später noch drauf.
Waren es wahrscheinlich Stimpy und sowas wahrscheinlich, ne?
War wahrscheinlich, oder sowas wie Disney Club mit Antje und Stefan und Ralf Bauer, die damals, ne, mit DuckTales und sowas. Und davor noch Bim Bambino, Masters of
Lila
the Universe.
Lila Launebär? Lila Launebär hast du wahrscheinlich auch geguckt.
Ja, das Problem, genau, Lila Launebär. Pass auf, springen wir vorweg. Genau,
das war auch mein Ding, das war auch mein Ding.
Das war halt sonntags morgens ab 6 auf RTL mit Matti und dem Lila Launebär. Genau. Und das war, ich mochte das nicht so gerne gucken, weil da kamen so blöde Serien wie David der Kabauter, das habe ich nicht so gern geguckt. Es kamen die Bobo-Bos, das mochte ich ganz gerne. Aber es waren so ein paar Sachen, es war jetzt halt nicht so Masters of the Universe oder Filmation's Ghostbusters oder
Save. Es war nicht alles geil da,
genau, es war das Einzige, das kommt ja noch dazu, was sonntags morgens um 6 für mich frei empfangbar war und Kinderfernsehen war. Das war Lila Launebär. Was anderes gab es nicht. Und das ist ja etwas, wo man dann runtergeschlichen ist. Die Eltern haben noch geschlafen, man ist runtergeschlichen und man hatte so eine gewisse Zeit die Macht über die Fernbedienung. Später war es ja wahrscheinlich so, wenn dann die Erwachsenen da waren, dann hat der Vater da irgendwas angemacht, irgendwelche Dokus, was man nicht verstanden hat. Habe ich wirklich als Kind immer gedacht, wie kann der sich diese langweilige Scheiße angucken? Er könnte doch in derselben Zeit, könnte er doch He-Man gucken. Ich habe das nie verstanden. Heutzutage liebe ich Dokus. Das kommt dann mit dem Alter so
ein bisschen. Ja, voll, absolut.
Aber damals habe ich echt gedacht, aber hast du damals gedacht, in deiner Zeit beim Kinderfernsehen, hast du da realisiert oder so weitergedacht, dass du so Teil vom Aufwachsen von den Kindern bist? Das kam erst Jahre später wahrscheinlich, ne?
Genau, das kam später, weil ich habe ja, also mein Ziel war immer, am Drehtag oder den Drehtag ohne sprachliche Unfälle hinzubekommen, weil als Stotterer hat man ja auch manchmal sehr schlechte Tage. Und in der Nickelodeon-Anfangszeit, da habe ich das erwähnt. Da habe ich, ey, hier ist der Paddy, ich bleibe ab und zu mal hängen, aber ich hoffe, euch macht es nichts aus. Aber es wurde immer weniger vor der Kamera. Und irgendwann hat man gesagt, so Mensch, brauchst ja nicht mehr sagen. Ist doch irgendwie, dann wundern sich Leute, ist doch alles normal, so ungefähr. Und das war so ein bisschen immer so ein gewisser Druck, der da war. Ne? Die Leute wissen nicht mehr, dass ich stottere, dass ich das erwähnt habe bei Nickelodeon, war auch irgendwann zu lange her. Und das war ein Druck, aber so ein Druck erdet einen auch. Also da ist man nie abgehoben. Ich war dann immer heilfroh, dass ich alles ohne Unfälle hinbekommen habe. Und dann hält man sich auch nie für was Besseres oder so. Ich habe da einige Kollegen abheben sehen und ich war immer froh, okay, ich verfluche meinen Sprachfehler, heute noch, immer noch. Aber er hat mich auch vor einem Arschloch-Dasein bewahrt, vor einem möglichen Arschloch-Dasein. Mhm. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Also
und hat wahrscheinlich auch deinen Willen gestärkt, weil du musstest ja, wenn man darüber nachdenkt, du musstest ja in dem Sinne härter arbeiten als andere.
Voll,
weil du
100%.
Musstest, ne? Du musstest 100%. Ja nicht nur den Stoff raufkriegen, die Thematik, die an dem Tag zu bewerkstelligen war, sondern du musstest ja zusätzlich noch, und das war ja vielleicht sogar noch härter, eben diese Sachen irgendwie in den Griff kriegen. Und das stresst ja auch, weil man es teilweise nicht kontrollieren kann, ne?
Ja, und soll ich dir was sagen? Das Wort Togo war für mich der blanke Horror. Ich erinnere mich noch, wie der Marketingchef mir davon erzählt hat. Das war Anfang 2001. Das wurde im Mai wurde dieses Wort gelauncht. Und im Mai 2000, irgendwann Februar 2001, da saß übrigens eine Firma dran, die haben viele Monate und da wurde sehr, sehr viel Geld bezahlt für dieses Wort. Ich glaube, das Wort hat wahrscheinlich 100.000 Mark oder so gekostet. Da saß wirklich so eine Wortfindungsfirma dran und irgendwann nach Monaten kam dann das Wort und der Marketingchef hat mir das dann im Auto gesagt. Und man weiß ja, welche Sachen, Problembuchstaben, also alle Leute, die Stotterer sind, stottern ja anders. Und man hat ja, und dann sagt er mir das Wort und ich dachte mir, verdammte Scheiße, das wirst du wahrscheinlich nie flüssig über die Lippen bringen. Ich hatte richtige Panik, dieses Wort zu sagen. Also kann man sich auch gar nicht vorstellen, was das in mir ausgelöst hat. Ich dachte mir, ich werde jetzt meinen Job los, weil dieses Wort so scheiße, weil ich das zufällig nicht sagen kann. Und dann habe ich das zu Hause geübt und das Blöde ist, man kann das alleine nicht üben. Weil wenn ich jetzt alleine bin und dann kann ich dir, dann stotter ich 99% überhaupt nicht. Sobald aber Leute dabei sind oder sobald eine Aufnahmetaste gedrückt ist, ist das dann ist es anders. Und das ist auch interessant. Deswegen habe ich dann immer Freunde geholt und habe dann vor denen dieses Wort geübt. Und dass ich das halbwegs unfallfrei sagen konnte. Kann man sich auch gar nicht vorstellen, wenn ich das heute erzähle. Da denkt man auch, das kann ja alles nicht wahr sein.
Aber
das
ist ja so absurd. Die hätten ja alles möglich. Die hätten es ja auch Disney Club nennen können oder irgendwas anderes. Weißt du, sowas, was so ganz normal aussieht. Und dann kommt so eine Wortneuerschöpfung dabei raus. Das ist ja wirklich wie noch so eine neue Prüfung. Diese, oh, wie sehr willst du es wirklich, Paddy? Wie sehr willst du es wirklich? So.
So ungefähr. So, ohne Scheiß. Ah, ich war, oh Mann, ey, das war so schlimm für mich. Dieses Wort. Ich hab's gehasst am Anfang. Ich hab's so gehasst, ey. Heute, da habe ich natürlich auch immer irgendwelche Jokes gemacht, wenn heute Leute kommen, die sagen, hör mal, du bist doch der von Togo. Sag ich mal, nee, ich bin der von zum Hieressen. Muss man drüber nachdenken, ein bisschen. Ja, to go quasi.
Ja, ja. Das ist auch lieb ich. Wir sind jetzt auch in einem Alter, da können so Dad-Jokes, die können an der Tagesordnung. Ich habe tatsächlich.
Ja, ich mache auch teilweise mega üble Jokes. Ich habe halt einen harten Humor und das mache ich auch manchmal, um halt auch den Humor der Leute auszuchecken. Und wenn manche Leute ankommen auf der Straße, übrigens ist es immer noch echt unglaublich eigentlich, es gibt ja so viele Hanseln im Fernsehen, wie oft ich immer noch erkannt werde, das ist Wahnsinn. Also dass auch dieses Aaron Droschke Interview mit den 2,5 Millionen Klicks, wo ich auch denke, ja, hätte ich auch gerne für meinen Kanal, immer haben nur andere Erfolg mit meinem Scheiß. Aber trotzdem, das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut und so. Und wenn manche Leute ankommen und sagen, ich mache das jetzt auch nicht immer, aber ich habe halt einen harten Humor und dann haben manche Leute schon herzlich gelacht auch, aber andere waren auch irritiert. Wenn Leute kommen und sagen, hör mal, ich kenne dich doch irgendwo her, dann erlaube ich mir den Spaß, und das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie abwertend gegenüber einer Gruppe gemeint, sondern es ist einfach nur Humor. Und manchmal muss man aber sagen, ey, gut, Humor, da ist halt mein, ne, dann sage ich, ich kenne dich irgendwo her, und dann sage ich, du scheinst mir sehr viele schwulen Pornos anzuschauen.
Ja, das ist halt. Paddy, das darf nicht wahr sein, weil ich hab gerade gesagt, wir sind uns sehr ähnlich. Das ist exakt das. Weil, guck mal, mir passiert das mit Sicherheit nicht so oft wie dir, aber mir passiert das auch. Da kommen Leute und sagen, ich kenne dich doch irgendwoher. Und dann sage ich, warte mal, schaust du Pornos?
Nein, dann machst du auch noch.
Ich schwöre bei Gott.
Ich liebe es.
Das ist so.
Halt auch so schön an dem Joke ist und
das
so. Ich möchte mal betonen, dass ich auf gar keinen Fall homosexuelle Menschen diskriminieren will. Null. Ne, ich bin ja aus der Hauptstadt. Ne, Köln ist ja die europäische Hauptstadt. Viele schwule Freunde und so. Das ist ja keine. Und wir machen untereinander auch Gags.
Das geht mehr so um diesen
Schockmoment.
Genau. Ich liebe das auch. Ich mache das auch in anderen Situationen. Ich mag das, Leute einfach aus der Kalten mit etwas, weil mein Gehirn schneller funktioniert. Mein Gehirn funktioniert in vielen Situationen schneller und ich kann Dinge tun und dann sitzen die Leute und peilen erstmal gerade gar nichts oder denken so, hä? Ja. Und das liebe ich, diese paar Sekunden, wo sie so völlig.
Genau.
Und das meine ich gar nicht, ich will die gar nicht denunzieren, die Leute, sondern das ist, ich habe da Freude dran. Ich weiß gar nicht, das ist so, als wenn mein Gehirn weiß, es kann mehr und ab und zu kommt es raus und lässt die Muskeln spielen und lässt andere Leute so ganz kurz doof aussehen. Weißt du, das ist so, ich weiß gar nicht.
Ja. Ich mache oft so, ich spiele ja so gerne Streiche oder so. Ich bin ja immer auf dem Punkrock Holiday in Slowenien. Das ist das traumhafteste Festival überhaupt. Das ist so schön, so toll. Und ich muss eine Story kurz erzählen, auch zu Streichen. Fremder Mensch. Ich liebe auch gerne Streiche zu spielen bei Fremden, die ich überhaupt nicht kenne. Ne, wir saßen da, wir waren aber, da gibt's so eine Art Food Corner, wo man da Essen kaufen kann und so. Und da saßen wir auf einer Bank. Neben uns ist noch Platz und ein Typ holt sich gerade 2 Stücke Pizza. Ne, ist aber alleine, hat wahrscheinlich geholt. Irgendwie ein Freund kam dann noch zu ihm und so. Der holt diese Pizza, hockt sich neben uns so 1 Meter entfernt mit so ein bisschen Abstand. Ne, legt diese Pizzastücke hin. Und dann holt er aber noch eine Soße, geht nochmal zum Stand und in der Zeit, war nur ein paar Sekunden, nehme ich seine Pizza und verstecke die neben mir und unterhalte mich dann mit meinem Kumpel ganz normal weiter. Und diese Sekunde, wie er zurückkommt und sieht uns da hocken, hat uns auch gar nicht irgendwie in Verdacht und sieht nur noch 1 Stück dort liegen und diese Verzweiflung, dieser Blick in dem Gesicht, hab ich sie jetzt noch alle? Bin ich jetzt? Und er guckt sich dann um und sagte auch so, was ist denn jetzt hier los? Und dann haben wir auch so geguckt, und als ich dann das Stück Pizza geholt habe und gesagt, ey, ich habe den kleinen Streich gespielt, sorry, dann hat der das so abgefeiert und ist so aus, ey, das war ja genial, ey, ich dachte, ich hab's sie nicht mehr alle, das war ja so cool. Und dann kam sein Kumpel oder seine Freundin war's, und dann hat der das erzählt, ey, das war gerade mega cool. Aber mit sowas kann man eben auch auf die Schnauze fallen, und das habe ich halt auch schon erlebt.
Ja, klar.
Dass dann also, Leute das uncool genau, fanden, das ist ja logisch.
Wenn jetzt Menschen ein anderes Humorverständnis haben oder so. Also wo du die Geschichte...
Und das ist eigentlich immer so. Ja. Eigentlich immer. Eigentlich ist es immer so.
Wo du diese Geschichte gerade erzählt hast, also ich habe genau solche Situationen wie der mit der Pizza, was der mutmaßlich hatte, dieses bin ich jetzt bescheuert, ich habe dir doch gerade hier hingelegt, es ist weg. Und das habe ich persönlich in meinem Leben jeden verdammten Tag. Also ich sage immer aus Spaß, ich verliere auf einem Quadratmeter das Bernsteinzimmer. Und vielleicht, vielleicht hast du das ähnlich und hast in dem Moment sowas erzeugt und siehst mal zur Abwechslung von außen drauf, wie jemand anderes. Ja. Und das findest du das dann witzig, weil du weißt, das gibt's doch nicht. Also du weißt ganz genau, wie die Person sich fühlt, und findest das deswegen vielleicht auch so witzig. Voll. Also es ist, es ist lustig tatsächlich. Also ich kann's nachfühlen.
Genau, auch wie sich Leute fühlen, wo du das sagst. Das ist auch ein ganz interessantes Thema, und zwar, ich bin ja auch sehr leidenschaftlich und habe ja viele Sachen in meiner Kindheit, die ich liebe, oder Leute, auch meine eigenen Kinderhelden und Kinderzelten, und ich drehe auch mal völlig ab, wenn ich irgendwelche Leute aus meiner Kindheit treffe oder Leute, die mir viel bedeuten und so, und deswegen weiß ich auch oft, wie sich Leute fühlen, wenn sie mich ansprechen, und manche fangen ja auch an zu heulen, oh Gott, meine Kindheit, und ich bin jetzt wieder, oh Gott, und wirklich, das ist gar nicht so wenig, oh, viele Leute fangen an zu heulen, und ich kann das zu 100% nachvollziehen, weil ich mit meinen eigenen Sachen genauso bin, und dass ich so ein Gefühl bei anderen auslösen kann. Das ist unglaublich. Ja. Das ist ein Geschenk. Das kann man gar nicht sagen, wie wertvoll das ist. Das ist Wahnsinn.
Ja, also kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ich habe ja auch erzählt, ich habe schon viele Interviews oder Treffen oder was auch immer mit Prominenten gehabt, und bei allen war ich immer entspannt. Muss ich ein bisschen was nachliefern, bei zwei nicht. Und da habe ich auch lange drüber nachgedacht, und das hat definitiv mit meiner Kindheit zu tun. Das war zum einen David Hasselhoff und zum anderen Bud Spencer. Krass.
Und du hast den noch getroffen. Oh Gott, wie schön.
Ja.
Oh Gott, ich würde morden, um ihn getroffen haben zu, also um das erzählen zu können. Geil, Mann.
Bud Spencer war tatsächlich nur ein ganz, ganz kurzer Moment. Der war in Hamburg bei Thalia damals, als er seine Memoiren veröffentlicht hat und hat da Bücher unterschrieben. Und ich habe kein einziges Wort rausbekommen.
Ich hätte sofort angefangen zu heulen.
Ja, also ich war fix und fertig, wirklich. Und dann das andere, David Hasselhoff ist halt einer der allergrößten Helden meiner Kindheit. Also so Knight Rider war absolut das Ding für mich. Und den habe ich...
Helf mir, Kumpel! Ja, helf mir, Kumpel! Immer kind, die Uhr
ich brauch dich hier. Ja, genau. Und den habe ich getroffen. Ich hatte so ein super mega VIP-Ticket. Der hatte mal ein Konzert gegeben fast 10 Jahre schon wieder her in Hamburg. Und da hatte ich so ein Mega-Ticket, da war ich 5 Stunden vor dem Konzert schon da, habe in der ersten Reihe sitzen dürfen, war bei den Proben dabei und hatte so eine gewisse Zeit, mich zu akklimatisieren. Wir haben ihn getroffen in seiner Garderobe, es war mega geil, es war absolut...
Hast du ihm einen Hamburger mitgebracht?
Ich bin ja der Lego-Dude mittlerweile, ich bin ja so ein Lego-Dude, und ich habe ihm damals, es gibt ein kleines Lego-Set mit einem Kit und einem quasi David Hasselhoff, also einem Michael Knight, einer Minifigur, das habe ich ihm mitgebracht, der wusste gar nicht, dass das existiert. Hat sich sehr gefreut.
Nicht dein Ernst. Ich muss das Ganze nochmal erklären kurz. Hamburger gab ja dieses schlimme Video, wo er in Hamburg ist, auf dem Boden. Das war eine Anspielung, sorry. Ne? Aber Wahnsinn, dass du ihn getroffen hast.
Das hat mich aber damals echt fertig gemacht, dieses Video.
Das war bestimmt immer noch auf Dings schlimm anzugucken.
Das war schlimm, aber der ist wirklich, auf den lasse ich nichts kommen. Also das ist so einer meiner Helden.
Ich habe es geliebt, auf jeden Fall. Aber das zeigt auch, dass solche Leute, wo man denkt, die müssten ja die glücklichsten Menschen auf der Welt sein. Klar. So viel Geld, so viel Ruhm. Alle kennen die damit. Baywatch hat er ja, der muss ja im Geld schwimmen.
Immer noch eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Also.
Der Welt, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und aber trotzdem also Ruhm und Geld, ne, es muss noch mehr stimmen. Es muss noch mehr stimmen. Das ist halt der Punkt. Und das ist immer wieder interessant zu sehen, dass eben solche Ikonen dann auch nur Menschen sind. Mit teilweise Abgründen, mit Hochs und Tiefs. Das macht sie ja menschlich. Und das ist ja irgendwo auch schön. Und ich glaube, Hasselhoff ist ja dann auch, ich meine, die Tochter hat das ja aufgenommen, um ihn zu warnen, um ihm zu zeigen, hier, so geht's nicht mehr und so. Und ich glaube, die Kurve hat er ja dann auch bekommen. Und das ist ja schön auch.
Ne? Ja, total. Also, ja, aber ich, also je älter ich werde, umso mehr realisiere ich, dass ich, dass das halt nicht alles ist. Ich habe gerade letzte Woche in einem Podcast erzählt, dass ich schon als Kind aber gecheckt habe, dass so dieses berühmt, also früher wollten immer alle berühmt sein. Und bei mir war es immer so ein bisschen so, dass ich immer so gedacht habe, boah, vorsichtig, so richtig mega berühmt will ich nicht sein. Ich habe immer so dieses Beispiel Michael Jackson, weil ich habe, als ich damals noch Bravo gelesen habe, der kam ja dann nach Deutschland geflogen, hatte bei uns in der Nähe irgendwo in Hamburg, hat er einen Freund gehabt, also ein Kind. Na, da reden ja heute als Erwachsene, reden die Leute da auch anders drüber. Aber der ist quasi eingeflogen, ist dann in so ein Einfamilienhaus, hat da Stunden verbracht, dann haben die da Bilder von aus und ist dann wieder zurück nach Amerika. So, haben da gespielt, Wahnsinn, was auch immer. Ach, also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee, und da habe ich aber immer gedacht, was da für ein Aufriss betrieben wird. Oder auch Tokyo Hotel, die waren hier ein Dorf weiter in Vögelsen, haben die damals aufgenommen. Wir hatten ja das Produktionsstudio und da war immer Ausnahmezustand. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Vögelsen gewohnt und habe die gehasst. Weil die alles, die ganzen Fans, das hat mir, geht mir so auf den Sack. Und habe immer gedacht, ich habe immer gedacht, das wäre eigentlich geil, wenn du mit Prominenten, wenn du die im Bekanntenkreis hättest und vielleicht das eine oder andere Mal dadurch auf so eine Party kommst oder irgendwie so Annehmlichkeiten hast, aber es ganz normale Freunde von dir sind und du eigentlich nichts damit zu tun hast mit dieser ganzen Berühmtsein-Scheiße. Also, dass du trotzdem noch zum Bäcker gehen kannst, dass du trotzdem noch einfach die Plätze deiner Kindheit besuchen kannst, ohne da jetzt verfolgt zu werden. Also, wenn jetzt, ich nenne mal so einen Neuprominenten wie Montana Black, wenn der jetzt auf seinen Schulhof geht von früher, da will ich nicht tauschen, ganz im Ernst. Das ist für mich der blanke Horror. Deswegen, je älter ich werde, umso mehr realisiere ich halt, dass andere Sachen viel, viel wichtiger sind. Aber das muss man, das kommt nicht von heute auf morgen. Also wenn du mir als 20-Jährigen 20 Millionen aus dem Lotto-Jackpot hingeschüttet hättest, das hätte ich dir innerhalb von wahrscheinlich 5 Jahren verprasst und mir gäbe es gar nicht gut. Heutzutage wäre es was anderes, weil man einen ganz anderen ein ganz anderes Mindset, ganz anderes Verständnis vom Leben hat, dementsprechend.
Ja, du brauchst vor allem Freunde. Ich sag's immer wieder, Freunde. Ja, genau. Geile Leute um dich herum, echte Freunde. Das ist ja, ich bin ja jemand, der lieber wenige enge Freunde hat, als viele Bekannte im Grunde. Nur kann man ja nicht Freunde nennen. Ich fand's auch damals scheiße, dass Facebook das Wort so entwertet hat. Also ich fand das scheiße. Also Freunde, das Wort ist mir sehr wertvoll und ich bin ja hier noch sehr, sehr heimatverbunden. Ich bin jetzt auch nicht ultra auf dir, aber ich habe immer noch Freunde, die ich seit Anfang 80er Jahre kenne. Also immer noch Leute, die hier, und das sind auch wirklich enge Leute, also es ist nicht abgeflacht und die kennen mich vor dem ganzen Kinderfernsehscheiß und so. Und das ist halt ganz wichtig. Das ist wichtig, man kann ohne Verwandte durchs Leben gehen, ohne alles Mögliche, aber nicht ohne echte Freunde. Und ich merke immer wieder, für mich war das immer normal, aber ich merke immer wieder, wie viele arme Menschen es doch gibt, die einem auf Grund von Umständen einfach nie das Glück haben, echte Freundschaften erleben zu dürfen. Absolut. Und das ist teilweise so traurig und das ist so wertvoll. Ich habe jetzt auch hier, wir haben vor 2 Tagen einen Livestream gemacht in der Kellerbar, 70er Jahre Kellerbar meines alten Schulfreundes Stefan. Hallo Stefan, wenn du das hörst, ein ganz toller Mensch, sein Vater hat die Bar aufgebaut in den 70er Jahren und da stehen noch Getränke, die noch älter sind als diese Bar aus der ganzen Welt und auch deutsche Getränke, das ist so toll und der, das ist auch eine ganz wichtige Stütze, der mich auch da immer berät und immer Ratschläge gibt und mir auch, und das ist wichtig, dass man auch mal kritisiert wird, dass man auch mal sagt, ey, das war jetzt scheiße, ne? Dass derjenige auch sagt so, das war jetzt doof und diese Kritikfähigkeit und das auch, weil viele Leute, ich hatte auch eine sehr an mir nahestehende Kollegin, die wahrscheinlich auch manche kennen und da war es halt so, dass man ihr am Ende auch nichts mehr sagen konnte. Ne? Hör mal, das war jetzt doof und so, wie, das war doof, die ist sofort auf Angriff. Und das ist dann ein Grund für mich, mit diesem Menschen auch nichts mehr zu tun haben zu wollen. Mhm. Weil das ist, da bin ich ganz empfindlich auch. Also wenn sich dann jemand für die letzte Instanz hält und nicht mehr eine Kritik annimmt, weil dafür sind Freunde auch da.
Klar.
Und ich nehme das immer an, wenn einer sagt, manchmal merkt man ja nicht, wenn man irgendwie Scheiße baut oder irgendwas Blödes macht, ne? Weil es keine Absicht war und weil man manchmal vielleicht auch nicht weiß, wie Sachen bei Menschen ankommen. Und dann finde ich es immer super, wenn mir enge Freunde sagen, hör mal, das war scheiße. Das war, und das muss man dann auch annehmen, weil ich weiß, das ist etwas, was mir helfen soll. Das sagen die ja, um mir zu helfen. Und viele Leute verwechseln Kritik mit irgendetwas anderem. Ich weiß gar nicht mit was. Auf jeden Fall sehen die das nicht als Hilfe an. Und das ist schade. Und das war bei meiner eng nahestehenden Kollegin, war das so. Und deswegen, das ist scheiße. Da habe ich gesagt, so geht's nicht. Sorry.
Wir tauchen jetzt mal ein bisschen ab. Du hast mir nämlich noch eine Viertelstunde gegeben. Das ist wie bei Wetten, dass früher, Leute. Ihr müsst wissen.
Nein, um Gottes Willen, das soll ja nicht. Ich habe wirklich einen Freund.
Die großen
Stars. Freund, nein, das Wort Freund.
Thomas Gottschalk immer was aufs Ohr gekriegt und hieß es, 15 Minuten und dann muss er zum Flughafen. Nein, kleiner Spaß, pass auf.
Ich dachte, das ist so auf eine Stunde ausgelegt und ich habe gesagt, ich bin bei einem Freund um 11:30 da, wir wollten Essen fahren und
rechtfertige dich nicht. Du weißt, ich habe doch gesagt, ich mache das auch gerne. Also musst du.
Wir können das gerne wiederholen, weil ich finde es super angenehm mit dir, weil ich gebe im Moment extrem ungerne Interviews oder ich lehne alles ab, weil ich sag's auch ehrlich, Ehrlichkeit war mir im Leben auch immer ganz wichtig, auch wenn sie schmerzhaft ist, zu sagen, aber ich bin im Moment sehr unglücklich, weil ich kein Stück erfolgreich bin. Das heißt, ich habe im Moment gar nichts zu bieten, auch nicht wirklich etwas zu erzählen. Ich probiere, ich mache, ich tue, ich höre nicht auf, zum Glück. Aber ich bin null erfolgreich und es kotzt mich an. Ich bin noch gerade sehr schlecht drauf insgesamt, weil ich brauche so eine Initialzündung. Ich liebe Stream, ich liebe IRL-Stream, ich liebe zu Hause Stream. Ich mache das auch so oft ich kann, 4 bis 5 Mal in der Woche. Aber ich bekomme es einfach nicht hin, dass mal ein paar mehr Zuschauer zuschauen. Und das ist etwas, was mich gerade sehr, sehr deprimiert. Und deswegen gebe ich ungerne Interviews. Ich ärgere mich auch total, dass also TAF Pro7, die haben einen Beitrag über mich gemacht und ich habe von Anfang an, mein Bauchgefühl war, scheiße, ich habe gar nichts zu erzählen, die werden mich als gescheiterten, gefallenen, der ehemalige Kindesheld ist heute am Arsch, so hinstellen und so war es auch.
Aber Patty, was, also wenn ich mal frage, was ist denn für dich Erfolg? Also Erfolg ist...
Nee, ich würde gerne davon leben, von etwas, was ich mag. Und ich spreche hier nicht von 10.000 Euro im Monat, ich spreche von 2.000 Euro im Monat. Und das funktioniert nicht.
Okay. Und das, ja, ich habe so eine innerliche Ansicht von so Dingen, weil davon habe ich mich so ein bisschen getrennt, weil gerade wenn man sowas startet, also gerade in der heutigen Zeit mit einem Podcast oder mit einem Twitch machen wir jetzt übrigens auch seit einer Woche, machen wir Twitch, weil wir gedacht haben, wir haben einen Lego-Laden, da kommt nachher auch noch neue Ware und ich habe gedacht, du, weißt du was, wir müssen nicht immer Let's Plays machen, wir stellen die Kamera dahin und packen 3 Stunden neu.
Ja, voll geil, natürlich, super, mach das.
Wir packen 3 Stunden Neuware aus und wer verrückt genug ist, der kommt mit. Und
was ihr eh machen müsst und so. Ne?
Weil richtig.
Ihr habt ja keinen,
genau.
Super, genau das ist es.
Genau, so. Und also ich habe definitiv Lust, also wenn du auch Lust hast, weil wir sind da, glaube ich, in vielen Dingen auf einer Wellenlänge, lass uns gerne öfter was zusammen machen und ich habe auch ein paar Freunde im Hinterkopf, mit denen ich dich gerne connecten will. Aber ich möchte jetzt hier den Leuten, die jetzt hier zuhören, gerne noch so auf die Schnelle ein paar Weihnachtsgefühle mitgeben und dadurch, oder das möchte ich dadurch erzählen, dass wir so ein bisschen beide nochmal, du vor allen Dingen, so abgleiten und da versuche ich dich mit der Frage zu holen, welche Serien hatten für dich damals den größten nach der Schule Moment? Also der Paddy als Kind, der kleine Paddy kommt nach Hause, welche Serien waren das? Was kommt dir da als erstes in den Sinn?
Tele 5, Bim Bambino, Fantastic Max, Raccoons, ganz groß.
Geil. Bird Raccoon und Cyril Sneer.
Bird Raccoon, der Reporter. Und die immergrüne Zeitung, super. Cyril Sneer und die 3 Schweine, fantastisch. Super, das war, und die Schlümpfe fand ich super. Schlümpfe fantastisch, absolut geil. Sowas, das waren so Sachen, die ich sehr, oder Familie Feuerstein, ne, super. Oder dann auch später so, weil ich dann so ein bisschen älter war, dann so Love Boat. Das hört sich so schmierig an oder so. Love Boat war fast schon Comedy.
Kam auf Sat 1, glaube ich, ne?
Ja, früher, ja genau, das ist auf mehreren, aber Sat 1 auf jeden Fall. Loveboat klingt so, ne, so, ach nee, das hatte sehr witzige Charaktere, die fand ich klasse. Also das war zum Beispiel sowas, oder MASH fand ich auch geil, aber das war jetzt ja nicht, das war später dann eher. Mhm. Aber zeichentrickmäßig war, glaube ich, sowas wie Raccoons. Und dann gibt's noch so eine Sache, die ich suche. Da gab es so ein Bösewicht, der hieß Clemnestino. Der hatte den Kopf immer so an den Schultern. Der war so ein bisschen niedrig, der Kopf. Und ich frage mich seit Jahren, wo der hingehört oder was das war.
Hatte der eine Glatze, links und rechts so Haare und ja, immer eine Katze ja, oder ja. auch mal so eine Katze auf dem Arm oder irgendwas? Warte mal.
Eine Katze, ne, das war ja dann Inspektor Gadget.
Ja, den hat man ja nie gesehen, den Bösewicht.
Boah, nee, aber warte Katze mal. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Ich habe da nur noch so schemenhafte Erinnerungen dran. Das ist noch so ein Mysterium.
Boah.
Ich erinnere mich an den, aber ich weiß nicht mehr, wo das hingeht. Er hatte auch, glaube ich, so eine Fabrik im Wald. Vielleicht war der auch bei Chuck der Biber dabei. Chuck der Biber, kennst du das
Chuck
noch?
Der Biber. Chuck der Biber.
Ich glaube unser lieber Freund, Chuck der Biber, mega. Das könnte sein, dass, weil davon gibt's kaum was zum Anschauen heutzutage. Mhm. Das hat irgendwie nicht überlebt. Da gibt's ganz wenig, findet man nur darüber. Und der eventuell gehört der zu dem Chuck der Biber Universum. Das könnte sein.
Gab es Serien damals, die man nur geschaut hat, wenn man wirklich krank zu Hause war? Die vielleicht zu Unzeiten liefen, wo die Eltern vielleicht auf der Arbeit waren, man war zu Hause und dann konnte man plötzlich irgendwas gucken. Und das ging aber nur, wenn man krank zu Hause war, weil man sonst in der Schule war zu der Zeit.
Das ist interessant. Ich war öfter mal krank zu Hause, aber ich hatte ja auch einen Commodore Amiga. Oh. Ne? Und das war dann ab Januar 89 war dann Spielen angesagt.
Boah,
ne? Das
Amiga. Ist ja ganz klar. Mein erster Computer, Amiga 600. Alle meine Kumpels hatten Amiga 500. Ich hatte den 600, hätte lieber den 500er gehabt, weil da gebrannte Spiele besser liefen. Aber, P.P. Hammer, Gianna Sisters, Wings of Fury, Lemmings natürlich.
Gebrannt ist falsch, genau. Aber Wings of Fury, Ports of Call, hast du auch gespielt?
Ja, klar.
Gianna Sisters oder geil. Oder Oil Imperium fand ich immer geil. So Handelsspiel, Oil Imperium, ja, mega geil.
Oder auch so Auf Achse gab es damals auch. Oder hier, ach Gott, ich kann P.P. Hammer, wie hieß denn dieser? Rick Dangerous.
Auf Achse? Rick Dangerous, großartig, geile Musik, aber sauschwer.
Ja, mega, es war alles sauschwer. Und dann war man tot und das war auch so, da ist man so schlimm gestorben. Das hat immer so,
geil nachgemalt. Das war der Originalton. Hast du doch gerade abgespielt. Hast du gerade im Hintergrund abgespielt. Das hört sich ja genauso angehört. Ich war ja immer so ein Racing-Game-Typ. Ich fand ja Buggy Boy mega geil. Das spiele ich heute noch. Also das ist so geil. Und Buggy Boy war auch, also mein Commodore Amiga, den habe ich geliebt. Ja. Das ist so cool. Ich habe mir ja in jahrelanger Arbeit habe ich mir einen Traum erfüllt. Ich habe mir einen Arcade-Automaten bauen lassen von einem Freund. Und dort habe ich eine 16 Terabyte Festplatte, wo ich extrem ordentlich, und daher dauert das auch jahrelang, es gibt so ein Verwaltungsprogramm für Emulatoren und Spiele, was natürlich leer ist und was du befüllen musst. Und du weißt ja auch, wie schwierig es manchmal mit Emulatoren ist. Und mein Traum war immer, mega einfach irgendein Spiel zu spielen. Was Emulation hergibt. Und da arbeite ich seit 5 Jahren dran, 16 Terabyte, und da sind alle Konsolen, Handhelds und so weiter drauf, die handelsüblich sind. Jetzt so ein paar rare Sachen, die eh keine Sau kennt, sind jetzt nicht unbedingt drauf, aber es ist ein Traum. Ich kann jetzt ein Amiga-Spiel spielen, es sieht wunderschön aus mit einer Röhrenfernseher-Simulation und danach gar nicht mega unkompliziert, ohne irgendwas anderes einstellen zu müssen, ein PlayStation 2-Spiel spielen. Und das ist ein Traum und ich bin so stolz drauf. Ich habe also die ultimative Retro-Gaming-Zeitenmaschine. Es gibt sowas anzubieten, ne? Hier 16 Terabyte und auf der Platte alles Spiel drauf, aber es kommt drauf an, da läuft nie alles. Diese Sachen, die es so in China zu kaufen gibt und so, das ist alles super scheiße eingestellt, super schlecht konfiguriert und ich arbeite halt seit Jahren mit Liebe dran, mit Herzblut und so weiter und kümmere mich auch um einzelne Spiele, die dann auch eine andere Einstellung brauchen und so, also es ist wirklich ein Traum. Es gibt solche Lösungen, ne, mit Anführungszeichen, zuhauf zu kaufen, aber es ist immer ein Haufen Scheiße.
Okay. Aber jetzt mal von dem Digitalen, wo du ja dann auch schon relativ früh gelandet bist, noch mal zu was Haptischem. Bist du eher Team Playmobil oder Team Lego? Oder gar nicht?
Playmobil, ganz klar. Playmobil. Ich war zu ungeduldig für Lego.
Das hatte ich auch als Kind.
Und spielen. Ich will auspacken und spielen. Jetzt erstmal hier zusammenbauen. Ja. Habt ihr sie noch alle? Ja. Wer macht denn sowas? Ja. Also ich fand Lego scheiße. Und ich wurde auch so ein bisschen auf der Spielwarenmesse bestätigt, weil Mattel und Lego waren mit Abstand die arrogantesten. Und Playmobil, das war so ein bisschen familiär. Die haben mich dann auch mal eingeladen und das war so ein, ich war ja insgesamt, glaube ich, 9 Mal auf der Spielwarenmesse und da kannte man die ganzen Firmen schon. Also Mattel hier, die haben ein Theater immer gemacht mit allem.
Die sind zu groß mittlerweile, ja.
Da musstest du unterschreiben, dass du da nichts erzählst und ach du lieber Gott. Und dann haben wir da gefilmt und dann mache ich ein Foto. Dann kommen sie, keine Fotos. Dann habe ich gesagt, ja, ey, wir filmen hier. Wir machen 25 Fotos in der Sekunde. Und bei solchen Sachen, die halt unlogisch sind, dreh ich halt völlig durch. Ne? Da sage ich, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also das ist so immer, da kann ich auch meinen Mund nicht halten. Ne? Also,
oh Mann.
Ach, jetzt ist umgekippt hier. Aber ja, Lego, ja genau, also Team Playmobil, das habe ich geliebt. Ich hatte mein allererstes Playmobil-Teil, war ein Wohnwagen aus dem Jahr 1983 und den habe ich mir neulich über eBay Kleinanzeigen nochmal nachgekauft, weil da ist ein Trauma entstanden. Irgendwann war die Wohnwagen-Klappe weg oder verschwunden. Und seitdem hasse ich es oder kann es nicht ertragen, wenn zum Beispiel bei Fernbedienungen unten die Klappe fehlt. Dann drehe ich ab.
Ja, ja, klar.
Und das ist dort entstanden. Und den habe ich mir jetzt nochmal geholt und die Klappe ist da. Und die Klappe war drauf und das ist super geil.
Also, ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Auch mit der Fernbedienungsklappe habe ich auch direkt ein Bild vor Augen, wenn man dann nachher mit Tesafilm oder so da irgendwas versucht.
Ja, Horror. So
wenn du heute so rückblickend an deine Kindheit denkst, was war das Wertvollste daran?
Also das Wertvollste daran waren wirklich, dass ich einen Jahrgang hatte und viele Freunde, die ich teilweise heute auch noch habe. Mhm. Das war im Nachhinein das Wertvollste. Also nichts Materielles. Wir hatten eh nicht so viel Geld. Wenn es mal eine Anschaffung gab wie Mountainbike oder Commodore Amiga, dann kam das von meinem Opa, der das dann immer auf 18 Monate abbezahlt hat, alles beim Otto-Versand. Immer auf 18 Monate abbezahlt. Immer. Immer alles auf 18 Monate. Und das, diese Freunde, ich merke ja, ich habe ja einen 8 Jahre jüngeren Bruder und der hatte leider einen Scheißjahrgang und der hatte gar nicht so viele Freunde und heute hat er die schon überhaupt nicht mehr von damals. Mhm. Ne? Also, und da habe ich dann auch gemerkt, dass das nicht normal ist und dass das Unheimliche wertvoll ist, weil bei manchen Sachen merkt man ja erst später, wie wertvoll sie sind. Ne? Und das war wirklich, wir hatten immer die Bude voll, mir war nie langweilig, wir haben immer gespielt, es hatte immer irgendwer Zeit, es war schon toll, also war das Wertvollste auf jeden Fall.
Zum Abschluss nochmal Gerüche, die dich entweder in deine Kindheit zurückversetzen oder vielleicht jetzt, wir sind in der Vorweihnachtszeit, speziell an Weihnachten erinnern. Hast du da irgendwie was?
Ja, also die He-Man-Figur Stenkor.
Stenkor, ja, klar.
Stenkor, der flasht mich weg. Ich hatte neulich den Fall, da war ich 15 Jahre alt, ich habe einen alten Liebesbrief gefunden im Keller meiner Eltern. Nicht ganz die Kindheit, aber so noch so jung, ne? Also war man noch jung. Und dieser Liebesbrief, da hatte das Mädel so so ein Feld, wo ihr Geruch drauf war. Und ich habe nach all den Jahren, das ist jetzt ein Jahr her, habe ich diesen Brief im Keller gefunden. Und ich habe daran gerochen. Und ich denke mir, ja gut, ich war keine Ahnung, wie die gerochen hat. Was weiß ich. Ey, und ich habe dran gerochen. Und ich bin vollkommen zusammengebrochen. Ich bin mein Gehirn hat diesen Geruch nicht vergessen. Es war der Flash meines Lebens. Ich habe bis dato nicht, man hört immer, Gerüche können echt etwas auslösen, aber in dem Fall habe ich es am eigenen Leibe erfahren und ich war fertig. Ich habe angefangen zu heulen und alles. Es war für mich der härteste Moment im Livestream. Ich war völlig im Arsch. Es hat was mit mir gemacht, es war Wahnsinn. Das war Unfall. Also Gerüche, mega Respekt vor. Natürlich sind diese Gerüche, die man aus der Kindheit kennt, das ist halt einfach so unglaublich intensiv. Aber mir fällt jetzt kein spezieller ein, außer dieser Denkor natürlich, aber so ein allgemeiner Geruch. Ja, ich mag so Zimtgeruch und sowas. Finde ich halt immer geil. Ne?
Ja, ich habe zum Beispiel, wenn jemand irgendwo in der Klasse war, das früher auch in der Schulzeit, in der Vorweihnachtszeit, hat irgendwer heimlich unterm Tisch eine Mandarine aufgemacht. Zack, hat das ganze Klassenzimmer geil, nach Weihnachten gerochen, oder sowas. Ja. Oder natürlich, wenn man den Tannenbaum reinholt, dieses Tannengrün, das finde ich immer ganz, ganz toll. Oder
auch
so.
Geil, auch geil. Also das auch
ist. Geil. Dann vielleicht nochmal so eine weihnachtliche Frage. Wie sah es bei euch Weihnachten zu Hause aus? Gab es da so feste Rituale, die so jedes Jahr gleich waren? Oder gab es ein spezielles Weihnachtsessen, an das du dich erinnerst? Oder wann wurde der Baum geschmückt? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, boah, das war jedes Jahr irgendwie gleich und das fandst du entweder schlimm oder hast dich drauf gefreut oder so?
Nee, ich fand also gar nichts schlimm. Also ich es war so ein Highlight, es war immer schön. Alle zwei Jahre waren dann mein Onkel, Tante, jetzt ruft gerade mein Mensch an, der mir so ein bisschen probiert zu helfen. Ich vermeide immer das Wort Manager, weil, und jetzt kommt eine Zu- oder Absage für ein Format, was ich wo ich nicht drüber sprechen darf. Also erstmal, es war wunderschön, alle zwei Jahre kam mein Onkel, Tante, meine Cousine aus Dortmund vorbei und das war natürlich immer ein Highlight, weil die sind dann also alle zwei Jahre, weil die ja noch andere Großeltern hatten und daher haben die das immer so ein bisschen getauscht. Also wenn die da waren, war es immer natürlich toll. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte immer sehr, sehr idyllische Weihnachten und das Allergeilste ist, ich hatte 1984 so einen ganz schlechten Fotoapparat, einen sehr günstigen Kodak Disc hieß der. Da waren auch nicht so normale Negative, sondern die Negative waren so eine Scheibe. Und da habe ich halt so Fotos noch von. Mein Vater hatte auch einen normalen Apparat, aber ich wollte halt auch schon immer Fotos machen und so. Und die Bilder waren halt ziemlich schlecht eigentlich, ne? Und da bin ich teilweise mit Spielzeug zu sehen, wo man aber nichts erkennen kann, was auf der Verpackung steht. Einmal war so ein Auto von Siku oder so heißt doch diese Marke, ne? Diese Siku, gab ja Matchbox oder halt eben Siku. Und naja, und da konnte man aber nicht erkennen, welches Auto das war. Ne? Und ich konnte mich auch nicht mehr so wirklich dran erinnern, weil ich glaube, war dann auch irgendwann kaputt gegangen oder so. Naja, auf jeden Fall habe ich dann diese Negative in so ein Schweizer Labor geschickt. Das war das Einzige, was ich im Internet finden konnte, die diese spezielle Art von Negativen bearbeiten konnten. Und die haben dann die quasi neu abgetastet. Und auf der neuen Abtastung war dann zu erkennen, welches Modell das war. Und das war so geil, da konnte ich mir dieses Modell dann nachkaufen und hab das dann auch ausgepackt im Livestream und bin auch völlig abgedreht. So, boah, ja, geil, scheiße, genau. Und da habe ich mich wieder dran erinnert, was das für war. Also mega geil, also das war toll.
Das ist ähnlich, ne? Also man muss sich wirklich wundern, was das Gehirn so drauf hat. Ne? Auf der einen Seite vergesse ich 4 Minuten später, wo ich meinen Autoschlüssel hingelegt habe und auf der anderen Seite kannst du dich an Gerüche von vor 30 oder 40 Jahren erinnern, an Gerüche, die du nicht beschreiben könntest, bis zu dem Moment, wo du sie hast und dann weißt du genau, das ist es. Das habe ich ja auch. Du rennst durch eine Menschenmenge und hast auf einmal irgendeinen Geruch, entweder, was weiß ich, von Oma oder von einer Ex-Freundin oder so. Und du weißt nicht, wer es war, aber es kommt dir in die Nase. Bumm, bist du sofort wieder da. Das ist mega heftig und dasselbe ist. Und deswegen komme ich drauf mit deinem Spielzeug und dem Negativ, was du da aufgearbeitet hast. Das hatte ich mit meiner alten Autokiste. Und zwar war ich auf dem Dachboden meiner Eltern und ich gucke da so ein bisschen rum und sehe eine rote Kiste. Also ich hätte bis dato nicht mal sagen können, welche Farbe hatte meine Autokiste. Ich wusste nur, ich hatte eine Autokiste, also wo alles reinkam. Ne? So typisch Junge, so Autokiste im Sand gespielt und alle Autos rein. Und dann sehe ich diese Kiste und weiß aber, das ist meine alte Autokiste. Und ich nehme die und habe auf Anhieb jedes einzelne Auto, was da drin ist, erkannt. Also das ist wie, das ist wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein, wie ähnliche Erinnerungsfähigkeit wie bei diesen Gerüchen. Und das ist schon echt erstaunlich. Also dafür bin ich halt dankbar auch, dass man solche alten Sachen noch hat. Und das würde ich auch nie verkaufen, weil das nichts kann dir so die Kindheit innerhalb von wenigen Sekunden zurückholen, wie so etwas, ne?
Dieser Playmobil-Wohnwagen und dieses Auto, die stehen bei mir in Köln auch so auf dem Schreibtisch und ich guck die an und hab direkt so eine gute Laune, so direkt geil Gefühl, das ist total super. Das ist so ein Alltagseffekt auch. Wenn ich mit schlechter Laune aufwache, gehe ich an diesem Schreibtisch vorbei und gucke auf diesen Wohnwagen und den anderen und denke mir, oh Mensch, ach komm, so schlimm ist es doch nicht. Also das ist wirklich total geil, sowas.
Ja, und damit, also das habe ich quasi jeden Tag, wenn wir unseren Laden geöffnet haben, beziehungsweise haben wir ja nur Freitag und Samstag geöffnet, aber dann, wenn die Leute bei uns reinkommen, und die kommen ja mittlerweile aus ganz Deutschland, aus dem europäischen Ausland und auch aus dem nicht-europäischen Ausland, und die kommen da rein und wir haben halt auch viele alte, aufgebaute Sets. Und die schauen sich die an und sind auch von jetzt auf gleich wieder in ihre Kindheit zurückversetzt. Und du siehst halt diese kindliche Freude bei so 40, 50-Jährigen, von jetzt auf gleich, die gar nicht unbedingt damit gerechnet haben, sondern die vielleicht durch Zufall, weil sie mit dem Enkel oder dem Kind oder was auch immer da sind, und auf einmal macht das so Klick und die erwachen quasi in dem Laden wieder. So kommt mir das manchmal vor und das ist halt so eine Freude.
Ja. Ja, und ich finde es schade, dass es ja auf der anderen Seite ja auch Leute gibt, die da gar keine emotionalen Aktien drin haben. Das finde ich persönlich sehr schade, aber das kann man ja auch nicht erzwingen. Also die kennen dann dieses Gefühl. Was ich so schade finde, ist, dass die das Gefühl nicht kennen, was ich ja so mag oder wir so mögen. Ja. Es gibt öfter, als man glaubt. Ich glaube, Leute wie wir sind eher rar. Also ich glaube, im Durchschnitt der Bevölkerung sind, glaube ich, mehr Leute eher so egal mit sowas, glaube ich. Ich weiß es nicht.
Du meinst die Erwachsenen,
ich habe auf jeden Fall eine Menge kennengelernt.
Du meinst die Erwachsenen. Ich warte heute noch drauf, dass ich erwachsen werde. Ja, so fühlt sich das an für mich, ja.
Ja, ey, ich will auch gar nicht erwachsen werden. Ich sollte ja eh nicht hier sein. Ich war ja der absolute Unfall. Ich sollte ja weggemacht werden und das ist nicht möglich gewesen, medizinisch, aufgrund von diversen Sachen. Und das habe ich irgendwann auch echt extrem spät erfahren, auch nicht offiziell, sondern von meiner Tante auf dem Sterbebett, die das mir gegenüber loswerden wollte. Weißt du eigentlich, was ablief, als du auf die Welt kamst? Und das hat dann für mich, das hat einiges erklärt auch. Also das hat mein Leben erklärt. Ich sollte gar nicht hier sein. Jetzt versuche ich es auch, mir schön zu machen, abseits von gesellschaftlichen Konventionen, 9-to-5-Job, Job, Beziehung und Kind und so. Und das hat einiges erklärt.
Das aber ich bin jetzt vielleicht so ein bisschen, geht's auf so eine Ebene. Aber wenn du darüber nachdenkst, na, also es sollte halt anders sein, aber da hat irgendwie eine höhere Macht gesagt, nee. Und dann bist du halt da und beeinflusst das Leben von so vielen Menschen über fast 20 Jahre im Kinderfernsehen. Also da sind ja wirklich Generationen aufgewachsen, was nie passiert wäre. Und deswegen ist das mit Sicherheit einer der Gründe, warum das nicht möglich war damals. Und mit Sicherheit kommen da noch ganz, ganz viele andere Gründe dazu. Du musst einfach daran glauben und einfach dankbar sein für den Moment. Ich glaube, das Leben ist gar kein, das ist gar kein Rennen oder das Streben nach ersten Plätzen oder das Streben, erfolgreich zu sein in dem Verständnis anderer Leute, sondern das ist einfach, ich glaube für mich mittlerweile, dass das Leben darin besteht, der Sinn des Lebens darin besteht, glücklich zu sein. Und dass man einfach für sich nur rausfinden muss, okay, was macht mich glücklich? Und danach zu streben und gar nicht danach zu streben, andere Leute in dem Sinne glücklich zu machen oder das zu liefern, was man denkt, was andere Leute glücklich macht oder nach Reichtum oder nach was auch immer, sondern einfach danach, wie es sich anfühlt, viel mehr auf sein Bauchgefühl zu hören und viel, viel mehr darauf, was das Herz sagt. Ich glaube, das ist der Sinn des Lebens. Und mir ist schon klar, dass es oft nicht so einfach ist, weil man ganz, ganz viel gerade in der heutigen Zeit vorgelebt bekommt oder gezeigt bekommt, vielmehr, dass auch ganz, ganz oft Fake halt ist, wie das Leben auszusehen hat. Und ich glaube, da muss man sich versuchen, ein Stück weit von frei zu machen. Das hoffe ich auch, dass die heutigen Generationen das irgendwie schaffen. Das ist mit Sicherheit auch nicht so einfach. Und ich hoffe auch, dass die heutigen Generationen und die Menschen, die hier zuhören, nach diesem Podcast vielleicht einfach mal auf den Dachboden, sofern es ihnen möglich ist, ihrer Eltern oder in den Keller zu gehen oder vielleicht in irgendeine Box gucken, wo sie lange nicht mehr reingeschaut haben oder vielleicht auf YouTube Lieder oder Serien zu googeln, die sie lange nicht mehr gehört haben und einfach diese Vorweihnachtszeit so ein bisschen damit zu verbringen, auch reinzufühlen, wie man sich als Kind gefühlt hat und vielleicht diese Gefühle, es kann ein Lego-Katalog sein, den du durchblätterst, das kann irgendwie ein Lied sein, was du lange nicht mehr gehört hast, das kann sein ein Geruch, den du lange nicht mehr gehört hast. Geh doch zum Beispiel in die Drogerieabteilung und schnupper mal wieder an Kölnisch Wasser oder irgendwas, was es damals schon gab, Irish Moos oder irgendwie sowas, was die Omas hatten oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das kann ganz, ganz viel bewirken und dir helfen, eine schöne Vorweihnachtszeit zu haben. Und Paddy, ich danke dir sehr, 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 sehr doll für dieses tolle Gespräch. Und wenn du Lust
auch
hast,
machen wir dir. Das auch. Es war extrem angenehm.
Das ist super.
Mir ist auch noch eine Sache eingefallen. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich habe ja die Fragen vorher nicht gesehen. Das war auch okay. Ich will das
auch nicht. Ich auch nicht. Bei mir.
So. Genau, ja. Und deswegen ist mir gerade noch eingefallen, was soll jetzt auch keine Werbung sein, aber was mich immer auch noch mit Weihnachten verbindet, so blöd sich das anhört und so blatt, aber wenn ich da hineinbeiße, ist für mich immer sofort Weihnachten 85. Und zwar sind das Balsen Contessa. Und zwar die, nicht die Schoko, sondern die klassischen, die mit dem, also die klassischen halt einfach, ne, Balsen Contessa. Die schmecken immer noch so wie in den 80ern, die gab's immer bei uns, und das sind auch nur die Originalen, ne, und wenn ich da hineinbeiße, dann bin ich wieder an Weihnachten 85. So plump sich das anhört, also total bescheuert. Und ich bin so froh und dankbar, dass es diese, dass es die heute immer noch gibt und ihr müsst mal drauf achten, die haben alle das gleiche Haltbarkeitsdatum. Balzen Contessa haben immer das Haltbarkeitsdatum 1. März des Folgejahres, weil die werden nur ein einziges Mal hergestellt. Und egal, ob du die im September kaufst oder im Januar kaufst, es steht immer 1. März drauf als Haltbarkeitsdatum. Und das ist interessant. Und ich bin so happy, dass es die immer noch gibt. Ich weiß noch, Balzen wollte die mal abschaffen und da gab es dann so ein bisschen Protest. Da war es dann so, könnt ihr nicht machen und so. Und da haben sie Zähne knirschen, okay. Und so, das war vor 10, 12 Jahren, da wollten sie die mal abschaffen. Und das ist für mich Weihnachten der Kindheit, diese Original-Balsen Contessa.
Das sind so die, blöd, das sind so diese runden Lebkuchen, so. Für die Leute, die es gerade nicht vor Augen haben, die so oben so ein bisschen weißlich sind, ne?
Genau, exakt die. Aber bloß nicht die nachgemachten, nur die Originalen. Mhm. Weil die haben eigenmäßigen Geschmack. Und das ist, ich drehe mal ab. Ich kaufe mir die immer feierlich schon im Oktober meistens und dann mache ich immer die allererste Packung auf und ich kaufe mir dann auch, wenn es die gibt, dann immer 10 Stück ungefähr und damit komme ich dann ungefähr klar dann bis dann Ende. Und da, ich liebe die Dinger. Das ist so geil. Der Geschmack der Kindheit, wirklich.
Jetzt hast du bei mir auch was getriggert. Ich werde gleich, soll auch keine Werbung sein, hier 500 Meter zum Rewe gehen und mir genau diese Lebkuchen kaufen.
Die gibt es nicht überall in jedem Rewe. Ich drehe immer durch. Wirklich in Köln in keinem. Unfassbar. Ich habe 3 Stück um die Ecke. Und in keinem gab es diese Balsen-Contessa. Es gibt, wenn es Balsen-Sachen gab, dann gibt es immer diese Schokoteile da und so. Also unglaublich. Und jetzt war ich neulich mal in Fulda mit einem Freund und bin da, waren wir irgendwie in irgendeinem Laden einkaufen und dort gab es die und da habe ich mir da 10 Stück geholt.
Also da ja, geil.
Es ist unglaublich. Ich gehe in den Laden und ich suche diese Teile und sie und es gibt sie in keinem Laden in Köln, der bei mir in der Nähe ist. Und das ist einfach auch so, so, ne, wenn ich irgendwas mag, dann kann man auch davon ausgehen, dass es dann irgendwann eingestellt wird. Also wenn ich irgendwas abfeiere, dann ist es nicht mehr, das, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft es das schon gab. Im Aldi gab es mal so eine Gemüsepizza, die fand ich super geil, Zing eingestellt. Dann, ich kann dir 10 Sachen aufzählen, die ich mochte und die es einfach über Nacht nicht mehr gab. Ich könnte so ein Anti-Produkt-Tester sein. Wenn mich irgendeine Firma einlädt und neue Produkte und ich mag die, na okay, der mag das, dann bringen wir das auf keinen Fall auf den Markt. Also ernsthaft, das zieht sich durch mein gesamtes Leben durch. Das ist schon unheimlich. Das ist echt unheimlich. Ich traue mich schon gar nicht mehr, Sachen zu mögen, weil ich weiß, sie werden verschwinden.
Ja.
Sie werden verschwinden.
Das ist eine spezielle Macht, die du da hast. Ich hab zum Beispiel die Macht, wenn ich mich auf etwas freue, dann wird es scheiße. Und Arne macht sich immer so lustig darüber. Ich kann also diese komplette Vorfreude auf irgendwas nicht genießen. Lasse ich das zu, wird es scheiße. Entweder werde ich krank oder das oder jemand anders wird krank oder das fällt aus oder es wird scheiße. Und deswegen, oder auch wenn ich zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, na, alles gut, und ich würde das bejahen, was ich nicht tue, wäre es spätestens am nächsten Tag schlecht. Deswegen, wenn mich jemand fragt, moin, und wie geht's, dann sage ich immer, schlecht, ich hoffe dir auch.
Das ist immer, das ist immer ähnliches, ja. Das ist ja ähnlich. Und alles gut, Licht war alles gut. Ah, okay. Vater kam gerade wieder. Ja, das ist ja dann ähnlich auch so ein bisschen. Ja, ne? Ja, aber total. Das ist ja natürlich, ich bin froh, dass ich so eine Einschränkung nicht habe, weil das wäre ja für mich schlimm, weil ich natürlich auch die Vorfreude auf Sachen sehr, sehr genieße. Mhm. Natürlich bin ich auch schon vereinzelt dann enttäuscht worden, aber so wie bei dir ist ja natürlich heftig. Ja. Wahnsinn. Oh Gott.
Paddy, vielen Dank für die Mühe, die ich gemacht habe.
In diesem Sinne. Danke.
Ja, ja. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde mit deiner Erlaubnis hier in den Shownotes, denn ihr wisst, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter spielwaren-investor.com, dein Twitch verlinken, dein Instagram verlinken und alles, was du mir gleich sonst noch nennst.
Ich freue mich.
Und
Dankeschön.
Gerne einmal
mein OnlyFans auch am besten, wenn es möglich ist.
Ja, klar, das mache ich ganz oben hin.
Es war ein Spaß.
Ja, zur Not erstellen wir schnell eins, gar kein Problem. Nein, ohne genau, Witz, ich wünsche dir eine fantastische Vorweihnachtszeit, natürlich auch Weihnachtszeit voller Wunder und Spaß.
Ebenso auf jeden
Vielen
Fall.
Vielen Dank an den Audio-Endgeräten, ja. Folgt dem Paddy, wo ihr könnt. Und dann würde ich sagen, wir hören uns ganz bald wieder und frohe Weihnachten, liebe Freunde.
Frohe Weihnachten.